Ja, während Jonas so langsam das Ende angekündigt hat der Gebetswoche, darf ich jetzt das Ende der Gebetswoche ankündigen. Das ist jetzt die letzte Predigt im Rahmen unserer Gebetswoche. Gebetswoche auf 2 Wochen aufgeteilt. Und wir hatten ja die Gebetswoche im Rahmen oder aufgebaut auf den Seligpreisungen Jesu. Und heute das Thema Nachfolge. Wir haben gerade schon gedankt. Und der letzte Punkt ist jetzt, wir wollen Gott bitten. Ja, der erste Punkt ist der, wir bitten Gott um Trost und Bewahrung der verfolgten Glaubensgeschwister. Trost und Bewahrung der verfolgten Glaubensgeschwister. Ich fand das ganz gut, dass da steht Glaubensgeschwister und nicht einfach Christen, hätte man auch schreiben können. Aber da steht Glaubensgeschwister und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke so, wenn man jetzt so seinen leiblichen Bruder oder Schwester hat, wenn die vielleicht irgendwo in Not geraten, dann geht uns das, glaube ich, schon ganz nah, oder? Wenn es jetzt der eigene Bruder oder die eigene Schwester ist, wenn da was passiert in der Familie, dann geht es uns ganz nah. Und hier heißt es, es sind Glaubensgeschwister, es sind Menschen, die mit uns verbunden sind, es sind unsere Geschwister, nicht leiblich unbedingt, aber im Glauben. Und ich wünsche, dass es uns genauso nahe geht, wie wenn es einfach unser leiblicher Bruder ist. Denn die Bibel sagt uns auch, wir sind Glieder an seinem Leib und wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit und wenn sich ein Glied oder wenn ein Glied geehrt wird oder sich freut, so freuen sich alle mit. Wir haben hier gelesen, wir bitten Gott um Trost und Bewahrung der verfolgten Glaubensgeschwister. Warum, oder ich frage mal die Kinder oder die etwas Älteren hier, wer wird eigentlich verfolgt? Also allgemein jetzt, warum wird man verfolgt? Was muss man getan haben, um verfolgt zu werden? Genau, man muss was Böses zum Beispiel getan haben, ne? Zum Beispiel wenn wir daran denken, an Terroristen, sie werden gejagt, sie werden verfolgt, weil sie Böses tun, weil sie morden, weil sie vielleicht jemanden in Geiselhaft nehmen, weil sie zerstören und viele andere Dinge. Aber hier haben wir gelesen, wir wollen für verfolgte Glaubensgeschwister beten. Was haben die denn Böses getan? Warum werden die denn verfolgt? Wir können dazu lesen, Johannes Kapitel 15, Vers 20, da sagt Jesus, warum Glaubensgeschwister verfolgt werden. Johannes 15, Vers 20. Ich versuche das heute nicht so als lange Predigt zu machen, hoffentlich gelingt es mir. Weil ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, eigentlich hätte man über jeden der einzelnen Punkte eine eigene Predigt machen können. Ich versuche es so ein bisschen zusammenzufassen, dass wir einfach auch nachher noch uns Zeit nehmen können fürs Gebet. Da heißt es in Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ich lese ab 18, Entschuldigung. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also weil wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, das allein reicht schon aus, um Menschen zu verfolgen. Ich dachte so, der erste Punkt, wir wollen für Glaubensgeschwister beten. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo es nicht in erster Linie vielleicht um uns geht, sondern um andere Menschen, um andere Christen, um unsere Glaubensgeschwister. Ich dachte, es ist eigentlich irgendwo so ein bisschen verrückt. Wir kennen diese Menschen nicht, aber wir beten für sie. Es sind unsere Geschwister, aber wir kennen sie nicht persönlich. Wir waren vielleicht gar nicht in den Ländern, wo wir Geschwister, Glaubensgeschwister haben und trotzdem beten wir für sie. Das ist etwas, ja, irgendwie auf der einen Seite irgendwo verrückt, aber etwas Einmaliges, etwas, was Gott uns schenkt, viele Glaubensgeschwister, wo wir miteinander verbunden sind, obwohl wir sie nicht persönlich kennen. Wir wollen für sie beten, weil sie verfolgt werden. Was bedeutet das oder wie werden diese Menschen verfolgt, habe ich mir so die Frage gestellt. Was bedeutet das für die Menschen dort? Ich denke mal, das Schlimmste ist, wenn man eigentlich jemanden das Leben nehmen kann. Wenn man zum Beispiel totgeprügelt wird, weil man an Jesus glaubt, wenn man ihm nachfolgt. Oder wenn man vielleicht erschossen wird oder anders auf eine andere Art und Weise getötet wird. Aber wie kann denn oder wie werden Christen denn heute noch verfolgt, jetzt außer vielleicht getötet? Ja, genau, durch Beleidigungen, durch Schmähungen, Verleumdung. Ja. Sie werden vielleicht auch ins Gefängnis gesteckt. Genau, die Kinder werden vielleicht der Familie weggenommen. Oder die Kinder dürfen vielleicht nicht zur Schule gehen. Vielleicht werden den Menschen keine Wohnungen gegeben, wo sie wohnen können, wenn die Menschen erfahren, dass sie Christen sind. Oder es wird... Ihre Sachen werden beschädigt, vielleicht Autos oder Häuser oder andere Gegenstände oder Güter, die sie haben, werden beschädigt. Sie werden verleumdet oder ihnen werden manchmal Worte in den Mund gelegt, das, was sie vielleicht nicht gesagt haben, um sie so dann vor Gericht zu bringen und anzuklagen. Vielleicht Familienväter oder Mütter bekommen keine Arbeitsstelle und können dann ihre Familie nicht versorgen. Vielleicht können wir einfach noch weitere Dinge auflisten. Denk mal, so werden Christen heute in der ganzen Welt verfolgt. Und das Interessante ist, wir lesen hier nicht in diesem ersten Punkt, wir wollen bitten, dass die Verfolgung aufhört, dass sie nicht mehr verfolgt werden, sondern, was wir hier gelesen haben, ich mache noch einmal zurück, wir bitten Gott um Trost und Bewahrung der verfolgten Christen. Das heißt, in dieser Verfolgung wollen wir Gott bitten, dass die Menschen getröstet werden und dass sie bewahrt werden, nicht bewahrt vor der Verfolgung, sondern bewahrt in der Verfolgung. Da habe ich mir so überlegt, ja, wie macht das Gott, wenn wir jetzt beten für sie, dass Gott ihnen Trost schenkt? Wie kann Gott sie trösten? Da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie tröstet mich Gott, wenn ich vielleicht Trost brauche? Oder ich frage dich mal, wie tröstet Gott dich? Oder wie kann Gott trösten, wenn wir jetzt beten? Wie soll Gott das machen? Wie soll Gott die Menschen dort trösten? Ja, zum Beispiel durch Träume, ja, das ist eine Möglichkeit. Durch den Heiligen Geist, genau. Ja. Ja, durch das Lesen der Bibel, Gott gibt uns Zuspruch. Gott gibt uns Verheißungen, wenn wir sie nochmal lesen, das macht uns Mut, es tröstet uns. Oder erinnern wir uns vielleicht daran, wie es bei Petrus war, als die Gemeinde gebetet hat und vielleicht auch niedergeschlagen war, kommt Petrus jetzt raus aus dem Gefängnis oder nicht? Und auf einmal steht Petrus vor der Tür, Gott tut ein Wunder. Das ist auch ein Trost für die Gemeinde gewesen. Petrus lebt, er kommt wieder zurück. Durch Worte, vielleicht sind dort andere Christen, die Christen, dass sie sich untereinander trösten, vielleicht durch Lieder, die man hört oder einfach besondere Situationen, wenn man vielleicht gewisse Tiere sieht oder gewisse kleine Wunder erlebt, dadurch tröstet Gott oder durch Zuspruch in der Bibel. Es sind manchmal Kleinigkeiten, durch die Gott trösten kann, Dinge, die einem Mut geben. Das soll oder darum wollen wir bitten und beten, dass Gott das bei diesen Menschen bewirken kann. Dass Gott irgendwie dafür sorgt, dass diese Menschen, die verfolgt werden, getröstet werden. Wir wollen darum bitten, dass sie bewahrt werden in dieser Verfolgung. Nicht vor der Verfolgung in erster Linie, sondern in der Verfolgung. Wir haben ja gerade schon Punkte aufgezählt, was es vielleicht bedeuten kann, verfolgt zu werden. Wie kann Gott bewahren in dieser Verfolgung die Familien? Ja. Genau. Also Gott kann auch zum Beispiel, Gott kann die Menschen versorgen, wenn jemand zum Beispiel keine Arbeit hat und weiß nicht, was sie vielleicht essen sollen. Gott kann einfach dafür sorgen, dass man Essen bekommt, dass dann jemand da ist, der dafür sorgt. Oder wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht, durch diese Verfolgung, entstanden durch die Verfolgung oder verursacht durch die Verfolgung, auch da kann Gott helfen. Also Gott kann einfach bewahren und Mut geben in der Verfolgung. Vielleicht können wir einen Bibelvers dazu noch lesen aus 2. Korinther 1, 8 bis 10. Aber vorher wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe hier von Open Doors, bevor wir die Bibelstelle lesen, von Open Doors noch einmal die Karte hier abgebildet. Das sind eigentlich so der Weltverfolgungsindex, der aktuellste, der auf der Homepage ist. Da sehen wir einfach, in wie vielen Ländern die Menschen verfolgt werden. Zum Beispiel in Nordkorea als erstes Land, ein kommunistisches Land, dann Afghanistan, ein islamisches Land und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, vielleicht ist es ein bisschen klein. Vielleicht könnt ihr euch, kann man das sehen? Ja? Vielleicht könnt ihr euch einfach mal jeder ein Land merken, ja, für das ihr gleich auch beten könnt. Vielleicht nicht die ersten fünf, vielleicht auch mal die anderen anschauen. Vielleicht kann sich jeder einfach ein Land merken, für das wir gleich beten können anschließend. Also in vielen Ländern ist Verfolgung da und genau. Wir wollen einmal diese Bibelstelle lesen aus 1. Korinther 1, 8 bis 11a. Da heißt es, von Paulus schreibt hier, der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Oh, Entschuldigung, das war 1. Korinther. Ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. 1. Korinther 1, 8 bis 10. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus beschreibt ja eine Situation, wo sie so stark verfolgt wurden, dass sie gesagt haben, also das ist jetzt das Ende, jetzt werden wir sterben. Und er sagt, Gott tut das, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf Gott setzen. Der zweite Punkt, wir bitten Gott, wir bitten Gott um Wachsamkeit und Bereitschaft bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also um Wachsamkeit und Bereitschaft wollen wir bitten. In Matthäus 26, 41 da heißt es, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachen und beten, dass wir nicht in der Anfechtung fallen, sondern dass wir dort bewahrt werden. Wachsamkeit, dazu haben wir, glaube ich, ein bisschen einiges gerade gehört, oder Wachsamkeit oder Gleichgültigkeit. Ich dachte so nach das Wort Bereitschaft, wenn wir vielleicht so daran denken, ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand mal gesehen, wenn zum Beispiel so ein Boxkampf stattfinden soll, Schwergewicht oder wo auch sonst, vor dem Boxkampf dann trainieren die beiden Boxer, ein Termin steht fest und dann so vorher werden sie so interviewt und gefragt, und wie fühlst du dich? Und dann sagt man, ja, ich habe gut trainiert, ich fühle mich gut und ich bin wirklich stark, also ich bin wirklich bereit für den Kampf. Der Kampf kann kommen, ich fühle mich richtig gut, ich bin gut vorbereitet. Man ist bereit, man hat einen Termin, man weiß, was stattfinden wird und man hat sich bereitet, man fühlt sich gut. Ich dachte so, irgendwo ähnlich ist es auch bei uns, nur dass wir keinen festen Termin haben, kein Datum, keine Uhrzeit haben, aber wir wissen, dass Jesus kommt. Und vielleicht einfach so zum Nachdenken, das ist so ein Punkt, der jetzt uns persönlich angeht. Wie sieht das bei uns aus mit Wachsamkeit und Bereitschaft? Kannst du auch von dir so sagen, wie so ein Boxkämpfer, wo er weiß, okay, der Termin steht, ich muss mich vorbereiten auf den Kampf, ich muss trainieren, ich muss mich vielleicht gut ernähren, ich darf das ein oder andere nicht tun oder ich muss das ein oder andere tun, sind wir auch so bereit, weil wir wissen, das Kommen Jesu kommt immer näher. Wir wollen einfach Gott darum bitten, dass wir wachsam und bereit sind bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der dritte Punkt, wir bitten Gott, dass er uns vor Irrlehren bewahrt. Ich musste so nachdenken bei diesem Punkt, Bewahrung vor der Irrlehre. Wie sah das zum Beispiel bei uns in Deutschland aus? Ich musste da an die evangelische Kirche denken. Einfach die Entwicklung von der evangelischen Kirche. Ich muss einfach so feststellen, dass einfach im Laufe der Zeit, ich habe mir so die Frage gestellt, ja, warum hat sich die evangelische Kirche so irgendwie verändert, Dinge einfach zugelassen, die, wo wir sagen, nicht richtig sind? Ich dachte, was war so die Ursache? Ich denke, das war zum einen irgendwo ein gewisser gesellschaftlicher Druck. Wenn etwas in einer Gesellschaft normal wird und selbstverständlich wird, dann will man nicht als einer gelten, der irgendwo hinter Mond lebt. Also ein gewisser gesellschaftlicher Druck, vielleicht auch ein gewisser politischer Druck. Man schwimmt mit der Zeit mit, man will politisch irgendwo korrekt sein. Man will nicht anecken, man will nicht irgendwie anders sein. Und dann ist man bereit, gewisse Dinge einzugehen, als zum Beispiel evangelische Kirche, einfach Dinge zuzulassen, die Gott nicht gefallen und die schleichen sich so langsam dann ein. Aber auch bei uns, es muss nicht unbedingt in der Kirche sein, es kann in einer Gemeinde sein, aber es kann auch bei uns in unserem persönlichen Leben sein, dass Dinge sich einfach einschleichen, die verkehrt sind. Das kommt meistens schleichend, das ist nicht so etwas, was von heute auf morgen da ist, ein Trend vielleicht irgendwo in der Christenheit und wir laufen dem nach, was eigentlich verkehrt ist. Und so schnell landet man da, wo man nicht hin will. Und Apostel Paulus, er schreibt an seinen Mitarbeiter, an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, der auch Gemeindeleiter war, in 2. Timotheus 4, 1 bis 5 folgende Worte. Oh, das stand schon da unten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Es wird eine Zeit kommen, dass sie von der Wahrheit abrücken werden und sich selber Lehrer einladen, aufladen werden, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das, was sie gerne hören wollen, solche Menschen werden sie einladen, solche Leute werden sie bevorzugen. Das, was ihnen passt, wenn man dann nicht mehr über Sünde und über Tod spricht, wenn das einfach ausgelassen wird, sowas ist immer natürlich angenehmer zu hören, als wenn man irgendwo mit Sünde, mit Tod konfrontiert wird und viele andere Dinge. Und wir wollen einfach darum bitten, dass Gott uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde davor bewahrt, vor ihr lernen. Der nächste Punkt. Wir bitten Gott um die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 24, ab Vers 14, ich lese einmal von hier vorne, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich dachte so nach, Jesus sagt, es wird das Evangelium gepredigt werden in der ganzen Welt. dachte eigentlich damals so, das, was die Menschen kannten, was die Jünger kannten als Welt, das war in dem oder im Vergleich zu dem, was wir heute als Welt kennen, eigentlich ganz klein. Ja, sie waren, das alles war so irgendwie überschaubar damals, das, was die Menschen so wussten. Aber wir in unserer heutigen Zeit, weiß nicht, durch das Internet, durch Forschung und viele andere Dinge wissen wir, dass es Planeten gibt und wie viele Menschen auf dieser Erde leben und so weiter. Und selbst irgendwo im Busch, wo die Leute leben, so viel ist es uns heute bekannt und wir wissen und sehen eigentlich, wie groß die Welt ist. Und Jesus sagt, das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Dann in Matthäus 28, 19 und 20, dann dieser Befehl, dieser Auftrag an seine Jünger: Darum geht hin und lehrt alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Jesus sagt seinen Jüngern: Geht jetzt hin und verkündigt das Evangelium, taufet sie, also verbreitet dieses Evangelium. Dieses Evangelium wird bis heute verbreitet von seinen Kindern. Ich habe dazu auch etwas rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Und zwar so ein paar Zahlen und Fakten. Also die vollständige Bibel gibt es heute in 704 Sprachen. Die komplette Bibel wurde in 704 Sprachen übersetzt. In 1160 Sprachen wurde die Bibel nur in nur Teile der Bibel übersetzt. Vielleicht, weiß nicht, die Psalmen oder das Buch Johannes und so weiter. Das Neue Testament gibt es in 1571 Sprachen und die vollständige Bibel, wie gesagt, in 704 Sprachen. Und 3924 Sprachen haben die Bibel noch nicht. Aber das ist auch nicht so ganz tragisch zunächst einmal, denn, vielleicht kann ich das, könnt ihr das so lesen oder... Ja, oder ich lese es einfach mal vor. Stand der weltweiten Bibelübersetzung. Trotz der weltweiten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr Übersetzungsprojekte in 66 Sprachen fertiggestellt werden. Davon 46 Sprachen mit einer Übersetzung der Bibel. Dies teilt der Weltverband der Bibelgesellschaft United Bible Societies, UBS, in seiner Statistik zur Bibelübersetzung für das Jahresende 2020 mit. Darunter sind einzelne biblische Bücher, Ausgaben des Neuen Testaments sowie Vollbibeln. Die vollständige Bibel kann damit in 704 Sprachen gelesen werden. Etwa 6,1 Milliarden Menschen haben damit laut UBS Zugang zum Alten und Neuen Testament in ihrer Muttersprache. Das Neue Testament ist jetzt in weiteren 1571 Sprachen übersetzt, zumindest einzelne biblische Schriften in 1160 Sprachen. Damit gibt es in 3465 Sprachen mindestens ein Buch der Bibel. Die Bibelgesellschaften gehen von weltweit rund 7.360 Sprachen aus, zu denen auch ca. 245 Zeichensprachen für Gehörlose gezählt werden. Damit gibt es rund 4.000 Sprachen, in denen kein Buch der Bibel übersetzt ist. Also die Bibelübersetzung geht weiter, ist noch nicht abgeschlossen, aber viele haben jetzt zum Beispiel auch nicht nur eine Sprache, sondern in eine Muttersprache und eine weitere Sprache. Aber viele Menschen können heute die Bibel lesen. Und wie gesagt, es wurden in 2020 auch nochmal die Bibel oder die Projekte in 66 Sprachen wurde die Bibel wieder übersetzt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir einfach bitten und beten können, dass Gott einfach Menschen dazu befähigt, die Bibel zu übersetzen in Sprachen, die es noch nicht gibt, dass Menschen das Evangelium hören, aber auch Menschen, die da sind, die anderen das Evangelium beibringen und ja, weitersagen können. Amen.